Dank, Herr Zieler. Ich bitte Wortmeldungen. Vielleicht nur eine kurze Verständnisfrage. Ja. Das eine, das ist das Bild verschwunden.
Oh, das
ist also die Beine. Nein, nicht jetzt die ganze Struktur des.
Achso, das geht.
Da gibt es nämlich einen Buchstaben, nein, ist nicht so wichtig. Okay, es gibt so eine Buchstabenkombination, die sind nicht, ich habe sie etwas nicht mitbekommen, weil Sie thematisch jetzt schon erwähnt haben und unten ist VWA, heißt das Volkswagenangebot. Weiß ich nicht, weißt du nicht.
Das ist vor wissenschaftlich gearbeitet.
Also, das habe ich nicht mitbekommen.
Die Kohle ist ab 2014, glaube ich, verpflichtet für alle Maturantinnen
und Maturanten. Da NVW, das heißt bei mir was ganz Bestimmtes, löst es aus. Und das andere ist auch eine kurze Frage, nur literale Philosophieren. Was Sie meinen, ist eigentlich skribales Philosophieren. Wäre das ein Ausdruck, der passt?
Also ich finde nicht nur immer literal, aber das skriptural auch schon mal die Form des Skribalen, das hat ja auch eine Denkbarkeit.
Das, sonst ist die Verwechslung mit literarisch
ganz nah. Habe ich auch deswegen in der Biografie gewesen, das nicht zu verwechseln, aber nun das Fachdidakt ist ja der geisteswissenschaftlichen Qualität für die Erwerbung der Uni Graz, von dem aus ich ja dieses IMS-Projekt dann losgetreten habe, ist mir dort nahegelegt worden, hat ein Symposium zum literalen Schreiben in allen möglichen Unterrichtsfächern veranstaltet im Herbst. Und das war dann tatsächlich unter dem Generaltitel Literalität in diversen Unterrichtsfächern und Wissenschaftsdisziplinen. Und ich habe dort auch ein Referat gehalten über das Schreiben, Philosophie und
ich hätte eine Bitte, könnten Sie die Bücher durchreichen, speziell dieses alte Philosophiebuch, das ich als Schüler, glaube ich, genossen habe. Interessiert mich aus historischen Gründen, das sind
die reichen Schüler.
Logik-Schieber, 100 Zeiten Logik ist ein bisschen hoch. Und ich habe es in Konzeptus rezensiert vor 35 Jahren und da sind etliche Bilder drin. Also auch im Logik-Schieber.
Ach schon,
aber da bin ich beruhigt nachträglich.
Ich habe eine Frage, Sie haben da kurz erwähnt, also 5% der Schülerinnen sind sehr talentiert bei diesem Schreiben.
Ja,
alles über den Daumen gepeilt, also wirklich einfach so wie ein Essay zu schreiben, dann bedarf schon hoher kognitiver Kompetenz.
Ist das, was passiert mit den anderen 95%? Die schreiben das dann nicht, die nehmen an der Philosophie-Olympiade dann nicht mit teil einfach. Das ist sozusagen irgendwie doch so ein Elitenprogramm da.
Absolut. Ja.
Die IPO laufen unter der Titel Hochbegabtenförderung und versammelt nun wahrlich also die Spitzen der österreichischer Schülerintellektualität. Also ich merke das dann bei Ischl vor 2 Jahren mal in Graz. Die Schüler freuen sich dann unglaublich sozusagen hier interessiert, allen Programmpunkten gegenüber. Das ist nun leider keine Momentaufnahme der Gesamtverhältnisse an österreichischen höheren Schulen. Das sind nun wirklich die 20 Besten von den Besten. Es ist unglaublich, was die für Texte hier produzieren.
Und Ihre Empfehlung so für den regulären Philosophieunterricht, das zu probieren, so Essay schreiben, oder wirklich zu sagen, wer möchte, soll es probieren und die anderen also nicht unbedingt zu ermuntern.
Ja, ich habe eine dritte Diplomantin derzeit eher auch betreut, die ist es nicht hier rein, die Diplomant von mir ein zukünftiger Diskutant über interkulturelle Philosophie und Didaktik. Er holt sich etwas von den Vorträgen, passt mich genau in dieses Thema rein. Und dann habe ich die Kollegin Gassner und dann habe ich noch eine, die hat das Thema philosophisches Schreiben im Deutschunterricht. Also was zeichnet philosophische Schreibweisen aus, im Unterschied etwa zu Erörterungstexten im Deutschunterricht und so weiter. Und sie ist gerade dabei, da ein paar interessante Differenzpunkte zu finden. Und das wäre dann vielleicht auch der Ausgangspunkt, um das philosophische Schreiben für alle Schüler im Unterricht in irgendeiner Form zu realisieren. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich beziehe mich nur auf meine Erfahrungen mit diesen wenigen Essayisten, freiwilligerweise bereit erklärt haben, diesen Wert teilzunehmen.
Frage bezüglich der wissenschaftlichen Arbeit. Also ich finde Gedanken sehr interessant, dass man da Rätsel schreiben könnte. Ich glaube, es mit manchen Regelungen, die getroffen worden sind bezüglich der wissenschaftlichen Arbeit, schwierig war zu vereinbaren, weil dass jeder Lehrer aus jedem Fach betreuen, der eventuell sogar an eine andere Schule gehen kann. Der Lehrer muss sich selbst sagen, ob er sich kompetent fühlt für die Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten. Wahrscheinlich auch schwierig ist, weil man ja nicht gleich abschätzen kann, wie bei einer praktikorientierten Arbeit, um was es dann was in dem Essay rauskommt. Ich stelle mir das von solchen Regularien eher schwierig vor. Müsste man das Sonderregelungen einführen?
Ja, ich gehe davon aus, er wird sich einschleifen, das ist wirklich die Philosophie. Lehrer, die Psychologie und Philosophiearbeiten dann betreuen werden und die Biologie, ja. Aber das ist, glaube ich, logistisch möglich, dass andere Lehrer auch die...
Ja,
das ist eine Schieflage, die ich also von sachlichen Worten allein sehe, wo ich so ist, warum nicht müden, wenn mit so einer Biologiearbeit zu betreuen, mehr oder weniger, weil mir die Fachkompetenz fehlt.
Das kann der Lehrer selbst entscheiden, nur sie dürfen ein Thema abwählen, aber keine Schüler abwählen. Das heißt aber, wenn... Da müssen wir in dem Fall besondere Regelungen finden, weil wenn der sagt, ein philosophisches Essay schreibt beim Musiklehrer oder so, und dann kann der ja das...
Ja gut, aber es wird wahrscheinlich dann vorkommen, aber selten heißt es dann tatsächlich der richtige Lehrer angesprochen wird. Also ich würde dann ansprechen lassen, ne? Ich würde ein Essay einreichen, vor das war die Arbeit, ich bin ein guter Schreiber, Aufsatzschreiber, und ich würde dann bereit erklären sofort, natürlich, kannst du das machen. Ja.
Ich schließe ein bisschen an, soweit ich jetzt auch von meinem Bereich gehört habe, aus der BHS, sind diese vorwissenschaftlichen Arbeiten gedacht, dass man sie im Team erstellt, von 2 bis 4 Schülern, dass die 100 Seiten haben, zumindest bei dem Bereich. Jetzt könnte man da sich Möglichkeiten ausdenken, wie man da einen philosophischen Essay macht, wenn man sagt, wir haben Schülerteams, von 2 bis 4 Personen, also ein einzelner Schüler darf das nicht alleine machen. Und die Vorschrift, soweit jetzt in meinem Bereich das gedacht ist, sind 100 Seiten. Wie kann man, gibt es eine Möglichkeit, dass man in dem Bereich, also in dem Rahmen, einen philosophischen Essay macht?
Ich kann das überhaupt nicht also nur Recherche beantworten, ihre Überlegung, die für mich aber eine gewisse Grauslichkeit ist. Philosophische Essays in dem Arbeiten, also das scheint sozusagen hier ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ich habe ja mal
vor, das war bitte eine Zeit lang in der DDR und der SSR üblich, die Autorenkollektive in den 70er und 80er Jahren, die dann, also das wurde schon praktiziert, ich glaube das Ergebnis ist sehr bescheiden.
Ja eben, wenn Sie sagen, aber
ich habe übrigens noch nie von dem gehört, dass das so angedacht ist,
bevor wir sie schaffen. Es könnte sein, dass die Abteilungen im Ministerium nicht miteinander sprechen oder nicht oder zu wenig miteinander kommunizieren, dass es da wirklich ganz unterschiedliche Schienen gibt und bei der sogenannten Zentralautor.
Und wie soll das dann wieder evaluiert werden, weil wer hat welchen Teil geschrieben, ist das unwichtig oder?
Ich weiß nicht so genau, es war schon wichtig,
ja. Bekommt ja jede Schülerin dann eine Note, ne?
Ja.
Also.
Aber die Präsentationen am Schluss, das ist der erste Teil der Matura, ist die Präsentation von wissenschaftlichen Arbeiten. Ich denke, dass das da einhergeht, aber ich weiß es. Das ist ja spezifisch wieder. Ja. Und in der Heizung sind wir damit auch, weil das ist Schüler individuell.
Also um das wieder auf die Ebene Philosophie selber zurückzuholen, ich würde meinen, man kann nicht arbeitsteilig denken. Gottes Philosophie wäre immer eine solistische Angelegenheit. Also meine Reflexion, das ist die Subjektivität denkende bei Descartes und das ist bis heute sozusagen absolut das Paradigma der Philosophie, dass es eine Bewusstseinsreflexion ist, die im Subjekt des Denkers vorgeht und nicht in irgendeiner Form kompetenzorientiert aufgeteilt wird, die in Köln sozusagen, wie Sie es jetzt angesprochen haben, kollektiven Arbeitsformen. Das würde mir so dem Geist des Philosophierens widersprechen, dass ich zum Beispiel, ich bin ja pensioniert seit 5 Monaten als Lehrer und brauche hinterher mit diesen Sachen sozusagen Gott sei Dank nicht mehr praktisch damit planen, aber ich würde vielleicht da sogar nochmal auf dem Jenseits hier einen Ordnungsruf erscheinen lassen, wenn er nachher gehört wird, weiß ich ja nicht, dass wir müssen, weil niemand sich beeindrucken lassen, weil ich meine, ich bin ja auf der Uni, ne? Ich kann ja von daher eine gewisse Legitimität bringen.
Sie, dieser Vorstoß mit der Vorwissenschaftlichen Arbeit. Aber das wäre zum ersten Mal. Ne?
Also, ja. Aber offensichtlich soll diese Teamfähigkeit, das gehört ja auch zu den Kompetenzen ja, dann, das ja. wird, soll vielleicht damit wieder gefördert
ja,
werden.
Genau. Und das ist eine philosophiefremde Kompetenz.
Ich finde auch, also ich finde das auch etwas abwegig. Ja. Ja, gibt es noch Fragen oder?
Aber wir haben noch Zeit.
Ja, also so zwei, drei Fragen.
Ja, also zu diesem Gegensatz. Skeptisches versus systematisches Philosophieren. Ich könnte einen Vorschlag machen, der diesen aufhebt.
Ja.
Und zwar, einer der führenden, in meinem Verständnis, skeptischen Philosophen der letzten Zeit war sicher Karl Popper. Und der hat das aber systematisch gemacht. Seine Art des kritischen Rationalismus führt immer zum skeptischen Philosophieren, weil man sich immer fragen muss, fällt mir ein Gegenbeispiel ein? Kann ich falsifizieren? Und wenn man das systematisch macht, dann ist man beides. Systematisch philosophieren mit skeptischer Methode.
Das ist natürlich eine sehr gute Anregung, aber wieder eine unglaublich diffizile Diskussion reinzuführen. Methodischer Skeptizismus, Pyrrhonische von Pyrrhon, die völlige Meinungslosigkeit, die dann praktisch ähnlich ist, und der kritische Rationalismus, der zu Erkenntnissen kommen möchte, der hat sozusagen wahrlich das Wissen nicht als sozusagen der statistisch als das Nicht-Wissbare, schon ist so klar, ich weiß nicht, wo der Skeptiker ist, man kann für das Argumente finden, für das. Da würde ich den Popper zum Beispiel deutlich, also meines Wissens, als einer, der konstruktiv, zielgerichtet Wahrheitsannäherung betreibt und damit zumindest mit diesem hypothetischen Konstrukt der ständigen Qualifizierung erreichbar war, dann ist die Popper real, also wissen Sie natürlich besser.
Nein, ich finde jetzt, das finde ich ein bisschen zu abstrakt.
Ja.
Für den praktischen Unterricht habe ich es immer wichtig empfunden und habe das halt auch so gemacht, dass ich die Studenten oder Schüler aufgefordert habe, zu dem, was ihnen begegnet, was ihnen serviert wird, auch von mir, den Unterrichtenden, dass sie versuchen, Gegenbeispiele zu finden. Und sie müssen auch lernen, und ohne weiteres, ungeachtet des Unterschieds zwischen Vortragenden und ja. Zuhörer, also das einfach überspringen und sagen, was fällt mir aus meiner Erfahrung und meinem, es wurscht, ob Schülerwissen oder Laienwissen, was fällt mir als Gegenbeispiel ein? Und dann meldet es sich. Dann kommst du ja, zur Diskussion. Ja.
Damit liegen Sie völlig auf der gleichen Linie. Zufällig habe ich vor einer Woche den Herrn Professor Feige gehört, von Bamberg, glaube ich, der über das wissenschaftliche Arbeiten gesprochen hat. Und er hat gesagt, die Kontroversitätsreferate, Gegenbeispiele finden, Gegentheorien finden, sind für die Methodologie des Forschens, des wissenschaftlichen Forschens, die wichtigste Vorstufe, die Sie in all Ihren Seminaren praktizieren. Also das bringt den Geist, so wie die Gedankenexperimente auch, das bringt den Geist und so richtig in Bewegung und endlich gibt es also quasi nicht nur irgendwas Rezipiertes, sondern von mir aus sozusagen eine eingenommene Position aus methodischen Gründen, die absolut hier erkenntnisfördernd ist. Max Weber hat das so ähnlich gesehen, ganz unterschiedliche Denker wie Max Weber und Ernst Bloch haben genau dasselbe auch gesagt.
Ja, aber es ist ja oft gar nicht erlaubt. Dass zum Beispiel in Vorlesungen ja. die Hörer Fragen stellen, kritische Fragen. Manchmal geht es technisch nicht gut, wenn 300 Leute da sind, kann man das nicht machen. Aber im kleinen Kreis, pro Seminar, Seminarübung, da geht es sehr gut. Aber ich höre immer wieder, es gibt Kollegen, die das nicht gestatten. Sie müssen den Stoff vortragen und dann ist Ende der Diskussion.
Ja. Wir müssen leider wieder auf die Uhr schauen. Ich danke sehr für den Vortrag und natürlich die Diskussion.